Ja, ich möchte euch ganz herzlich begrüßen. Wir haben genau 19 Uhr, werden bestimmt noch der ein oder andere nachkommen. Aber ich möchte doch anfangen, weil wenn wir jedes Mal verziehen, dann merken sich die Leute das und dann kommen sie alle erst 10 nach dabei. Ja, schön, dass ihr alle da seid. Ich freue mich auch für Anna-Marias neue Freundin, ja, beziehungsweise neuen Gast hier, der auch mit dabei ist. Ja, und auch ich freue mich für jeden, der jetzt hier im Internet dabei ist und hier bei Zoom mitschaut. Ich möchte euch ganz herzlich begrüßen. Ich freue mich auch, dass jetzt einige dabei sind, die schon so oft dabei waren, dass man schon wie eine Familie ist. Hallo. Herzlich willkommen. Aline, schön, dass du da bist. Ja, liebe Freunde, ich will euch vielleicht ganz am Anfang eine ganz ja, bewegende Szene weitergeben von heute. Im Bibelkurs ist ein Mann zum Glauben gekommen, der heißt Richard. Und es ist der Freund vom Willi Herzog. Und wir waren gestern, vom Willi Lemke, Entschuldigung. Und den Willi Lemke kennen ja viele von uns. Und wir waren gestern in Paderborn, wo dieser Richard Herzog wohnt, der im Bibelkurs gläubig wurde. Und er ist schwer krebskrank und die Ärzte haben ihn nach Hause entlassen. Er wird sterben. Und das Wunderschöne aber, er hat Jesus angenommen, jetzt vor einigen, ja, man kann sagen, Wochen, wenigen Monaten. Und er ist zum Glauben gekommen, dadurch, dass wir diesen Bibelkurs gemacht haben. Er ist 62 Jahre alt. Er wird, ich weiß nicht, ob heute oder morgen, wird er 62. Wahrscheinlich morgen, glaube ich, wird er 62. Willi, stimmt das? Der Willi ist ja zugeschaltet. Ja, er wird morgen 62 Jahre, wenn er bis morgen noch lebt. Wir wissen es nicht. Ich war heute Morgen noch dort. Wir haben noch zusammen gefrühstückt. Und gestern war Taufe. Das war wunderschön. Hunderte von Gläubigen waren in Paderborn in der Gemeinde und wir hatten ein wunderschönes Tauffest zusammen. Und warum erzähle ich das euch das? Ja, schön, dass du da bist, Ingo. Komm rein. Warum erzähle ich euch diese Sache? Richard lebte 62 Jahre ohne Gott. Und dann macht er den Bibelkurs, weil ein Freund, der Willi, ihm gesagt hat, komm, mach den Bibelkurs. Und er machte mit und er wurde immer weiter offen. Und dann bekehrt er sich zu diesem Jesus, der die wichtigste Person in der Bibel ist. Und heute Morgen, er sitzt so an dem Tisch, wir haben gefrühstückt und man sieht, er ist schon schwach und er wird, so wie ich das beurteilen kann, ich weiß es nicht, der Herr weiß es, aber auch nicht mehr lange leben. Und wisst ihr, worüber wir gesprochen haben? Über die Ewigkeit. Über das, was jetzt kommt. Über das, was die Bibel sagt, was passiert, wenn ein Mensch stirbt. Über das, was die Bibel sagt, wo die Seele hinkommt, die Seele, die Jesus angenommen hat, kommt zu Jesus ins Paradies, in den Himmel. Auch wenn der Körper in die Erde kommt. Und was dann alles passiert, welch eine wunderbare Zukunft. Wir haben darüber gesprochen. Und als wir nach Hause fuhren, sagte unser Freund Willi, das war so gut, dass wir jetzt weggefahren sind und dass er erfahren hat, wie das jetzt alles sein wird. Er weiß ganz genau, was kommt. Und wisst ihr, woher ich das weiß, was da kommt? Das lernt man nicht in der Schule. Das lernt man aus der Offenbarung Gottes, aus der Bibel. Da steht es drin, was kommt. Jesus hat uns den Gläubigen gesagt, was passiert. Und wer die Bibel liest, er weiß Bescheid, was kommt. Und wir konnten bei Richard, obwohl er so sterbenskrank ist, sehen, dass er Hoffnung hat in Christus. Gestern bei der Taufe hat er noch gescherzt. Er weiß, wo er hinkommt. Er weiß, dass Jesus ihm die Sünden vergeben hat. Ich glaube es ganz bestimmt. Ich habe ihn gefragt in einem Interview, glaubst du, dass Jesus deine Sünden vergeben hat? Er sagt, ja, das glaube ich. Und bezieht sich auf 1. Johannes 1, Vers 7, wo es heißt, und das Blut Jesu reinigt uns von aller Sünde. Und er sagt, ich habe keine Sünde mehr. Jesus hat mir alle vergeben. ich sag mal ganz einfach, liebe Freunde, 62 Jahre gesündigt. Und dieser Mann sagt jetzt, alles vergeben, ich habe keine Sünde mehr. Und das ist wahr, weil Jesus das gesagt hat in seinem Wort. Das ist frohe Botschaft, finde ich, oder? Dass wir nicht ewig Schuldner bleiben bei Gott, sondern Vergebung haben durch den Glauben an Jesus Christus. Und das macht den Unterschied. Wenn wir Jesus kennen, schön, dass ihr da seid, kommt rein. Wenn wir Jesus kennen, dann wissen wir, was kommt. Dann ist nicht so ein mulmiges Gefühl. Und liebe Freunde, über diesen Gott wird es auch heute gehen, in diesem Bibelkurs, in dieser Lektion. Es geht heute um das Thema der Gott der Bibel. Und heute werden wir wieder mehr erfahren von diesem Gott der Bibel. Und ihr werdet nach Hause fahren und ich bin ganz sicher, ihr werdet mehr von Gott wissen als jetzt. Ganz sicher. Und das schauen wir uns an, anhand des Wortes Gottes. Und wisst ihr, ich konnte heute sehen bei dem Richard, dass das Wissen, wie Gott ist, wie er handelt, wie Gott denkt, dass dieses Wissen für den Menschen, der in Frieden gekommen ist mit diesem Gott, ein gewaltiger Trost ist. Es ist so existenziell, was wir hier besprechen, dass das für die, die an Gott glauben, zum Glauben kommen, eine Perspektive bietet, die die ganze Welt nicht im Ansatz bieten kann. Und nichts ist so viel wert wie der Glaube an diesen Retter, an die Hauptperson der Bibel. Und heute ist das Thema der Gott der Bibel. Wir haben wieder 5 Punkte und wir wollen einiges lernen von diesem Gott. Wir kommen zum ersten Punkt. Und da möchte ich einen von euch bitten, diesen Bibelvers zu lesen aus Matthäus 28, Vers 19. Wer möchte diesen Vers lesen? Matthäus 28, Vers 19, der steht auch auf den Blättern, die ausgeteilt wurden. Und die im Internet sind, die haben das auch so in der Liste. Lukas, schön, dass du da bist. Komm rein.
Und mach zu Jüngern alle Völker. Und taucht sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Matthäus 28, Vers 9.
Genau. Hier haben wir einen ganz, ganz, ganz wichtigen Bibelvers. Matthäus 28, Vers 19. Ich möchte fragen, wer hat das gesagt? Richtig. Jesus Christus sagt das. Und wenn ich dich fragen darf, wer ist Jesus Christus? Er ist der Herr, aber wer ist er in der Gottheit? Der Sohn. Mensch, Aline, das freut mich. Schaut mal, jetzt wollen wir genau mal schauen, was Jesus gesagt hat. Also, wenn der Andreas was sagt, kann das stimmen, kann auch nicht stimmen. Und wenn Jesus was sagt, dann stimmt es immer. Weil er ist irrtumslos. Gott kann nicht irren. Er ist kein Mensch, der sich verspricht, verdenkt, verläuft, sich vertut. Und jetzt sagt Jesus etwas über die Gottheit. Hier heißt es, er sagt seinen Jüngern im Missionsbefehl, so ist der Matthäus 28, Vers 19 bekannt, so geht nun hin und macht zu Jüngern. Also sagt den Menschen von Jesus Christus. Jetzt eben noch mal kurz zur Geschichte zurück. Der Willi hat dem Richard von Jesus erzählt. Und der Richard hat gesagt, ja, ich muss unbedingt beim Bibelkurs dabei sein. Und hat zugeschaltet und kam zum Glauben. Interessant, ich habe ihn gestern das erste Mal in meinem Leben gesehen. Aber ich kannte ihn schon durch Zoom und von den Gebetsanliegen, die wir von Willi erfahren haben. Und wir sind Brüder in Jesus Christus, weil wir an den gleichen Gott glauben. Interessant, ich habe ihn gestern das erste Mal gesehen. Und ich weiß, wir werden uns ewig im Himmel sehen. Schöne Aussicht für Christen. Und hier sagt dieser Herr Jesus, dass man genau das tun soll. Wir sollen von Jesus weitererzählen. Und nicht jeder sagt, wow, das ist total super, dass du mir von Jesus erzählt hast. Einige finden das überhaupt nicht gut. Einige sagen, warum sagst du mir das? Einem habe ich mal von Jesus erzählt, der rannte mir in der Firma hinterher und sagte dann, hör mal, Andreas, ganz kurz, bleib mal kurz stehen. Ja, eine Frage, warum hast du das jetzt erzählt? Und ich sagte, weißt du, das hat Jesus gesagt, Matthäus 28, Vers 19. Geht hin und macht zu Jüngern. Ich muss es dir sagen. Ach so. Und er wusste, ich handle im Auftrag eines dreieinigen Gottes. Das ist nämlich heute auch das Thema. Gott ist eine Dreieinigkeit. Und danach schauen wir uns das Thema an. Gott ist ewig und Geist. Gott ist allgegenwärtig, allmächtig. Gott ist heilig, Punkt 4. Und Gott ist liebevoll, barmherzig und voller Mitleid. Wir schauen uns heute Gott an, wie Gott denkt, welche Eigenschaften Gott hat. Und jetzt zu seiner Dreieinigkeit. Jesus sagt in diesem Vers, so geht nun hin und macht zu Jüngern, sagt den Menschen, allen Menschen auf der Welt, wer ich bin, und tauft sie auf den Namen, und jetzt werden drei Personen genannt, auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Gott offenbart sich selbst, nämlich Jesus wird Mensch, kommt auf diese Erde und sagt, dass Gott aus drei Personen besteht. Also, liebe Freunde, wenn jemand denkt, die Dreieinigkeit, die Katholiken kennen das unter dem Begriff die Dreifaltigkeit. Diese Idee kommt nicht aus der Kirche, sondern das ist von Gott selbst. Er hat sich offenbart als der dreieinige Gott. Und es gibt viele Bibelstellen, dass Gott dreieinig ist. Hier ist eine davon, wo Jesus sagt, dass wir die Menschen so taufen sollen. Ich habe euch eben von Richard erzählt, den habe ich gestern getauft. Und ich habe ihn gefragt, lieber Richard, glaubst du, dass Jesus Christus für deine Sünden gestorben ist und dass er dir alle deine Sünden vergeben hat? Und was sehr schön war, er hat es ganz laut und deutlich gesagt, ja, ich glaube, das presste so aus ihm heraus. Und dann habe ich das getan, was Jesus gesagt hat. So taufe ich auf deinen Glauben hin, taufe ich dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, so wie wir es hier in dem Bibelvers sehen. So sollen wir taufen. Gott, so sagt Gott selbst, der Sohn, besteht aus drei Personen. Ein Gott besteht aus drei Personen. Ich will ein bisschen weiter ausholen. Ganz am Anfang der Bibel sehen wir, ich nehme mal das Beispiel, das lesen wir immer wieder, lesen wir mal den ersten Vers der Bibel. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Und im Urtext steht Gott Elohim. So, jetzt müssen wir ein bisschen was verstehen. Elohim bedeutet, dass das ein Mehrzahlgott ist, wenn ich das im Deutschen ausdrücken kann. Ist nicht ein Einzahlgott, sondern es ja, Singular ist Einzahl. Ja? Der Hund, die Hunde. Plural sind die Hunde. Und Elohim ist nicht Singular, sondern Plural. Ist in dem Namen Elohim versteht jeder Jude, dass das ein Gott ist aus mehreren Personen. Das erschließt sich aber nicht aus dem deutschen Wort Gott. Da denkt man, es ist ein Gott. Und wisst ihr, was das ist in der Sprache? Für die Deutschen oder für die englischen Leute oder anderen Sprachen ist das schwerer zu verstehen als für einen Juden, der Hebräisch kennt. Der weiß, Elohim ist ein Mehrzahl, ja, ein Gott mit bestehend aus drei Personen. Das weiß er, wenn er schon das Wort hört. Aber das erschließt sich von uns nicht aus dem Wort Gott. Und dann eine weitere Stelle aus 1. Mose 1, Vers 26. Da sehen wir, dass Gott nicht eine Person sein kann. Alleine aus der Grammatik. Ich lese vor. Und dann sagt ihr mir, unabhängig von dem Vers aus Matthäus 28, Vers 19, was ihr folgert, wenn ihr diesen Bibelvers hört. Ich lese 1. Mose 1, Vers 26. Und Gott sprach, ich ergänze, Elohim sprach, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich. Die sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde, auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. ich wiederhole den ersten Satz und ihr sagt, was das bei euch macht. Und Elohim und Gott sprach, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild uns ähnlich. Was sagt das? Uns ist Mehrzahl. Also wenn ich in die Stadt fahre, um mir eine Hose zu kaufen, dann sage ich nicht, wir fahren nach Köln. Wenn ich mich alleine ins Auto setze, wird mein Zuhörer, der Ernst, sagen, du hast doch gesagt wir, warum fährst du denn alleine? Wenn ich eine Hose kaufe in Köln, dann sage ich fahre nach Köln, oder? Aber hier, wenn jemand sagt, wir fahren nach Köln, dann weiß man sofort, es ist mehr als eine Person, ist Plural. Schon allein in der Grammatik. Und hier hören wir ein Beratungsgespräch innerhalb der Gottheit, wo Gott beschließt, wo drei Personen beschließen, einen Menschen zu machen. Hier heißt es, lasst uns Menschen machen, nach unserem Bild uns ähnlich. Hat Jesus mit dem Vater gesprochen? Wir haben so oft unzählige Bibelstellen, die das belegen. Jesus hat zum Beispiel am Kreuz gesagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er selbst war Gott. Da sprach er mit seinem Vater. Gott, der Sohn in unserer Stelle, sprach mit seinem Vater im Himmel. Also hier sprach Person der Gottheit Nummer 2, wenn ich das so sagen kann, wenn ich das nummerieren kann, mit Nummer 1. Und als Jesus getauft wurde, dann sagte die Person Nummer 1, der Vater, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Er spricht, genau, das sehen wir es auch, richtig. Und da sehen wir, dass sowohl der Sohn über den Vater spricht, als auch der Vater über den Sohn. Und wir wissen auch aus Römer 8, dass der Geist Gottes unserem Geist Zeugnis gibt, dass wir Kinder Gottes sind. Das heißt also, auch der Geist Gottes spricht mit Gott und auch mit uns. Also diese drei Personen, die Jesus hier nennt, ist ein Gott. Es ist nicht immer alles leicht zu verstehen, ja. Ich habe Elektrotechnik gelernt, ja, studiert. Ich wollte es genau wissen. Und ich muss sagen, es gibt einige Dinge, die sind sehr schwer zu verstehen. Und ich habe einige Dinge damals gelernt, die könnte ich heute gar nicht mehr. Elektrotechnik ist sehr komplex. Aber wisst ihr, was ganz schlecht wäre, wenn ich sagen würde, Elektrotechnik ist komplex und schwierig, das gibt's nicht. Also du kannst spätestens, wenn du den Finger in die Steckdose steckst, bis du eines Besseren belehrst. Elektrotechnik gibt's, glaub mir das. Das kannst du auch, kannst du gerne testen, aber kannst du mir auch glauben. Und so ist es ja auch bei Gott. Wir verstehen es nicht auf Anhieb, aber er ist dreieinig. Das geht einmal aus den Aussagen der Bibel hervor, aber auch aus dem Sinn, aus der Grammatik. Lasst uns Menschen machen. Uns ähnlich. Nach unserem Bild. Hier seht ihr in diesem Bildchen ein dreiblättriges Kleeblatt. Könnt ihr das sehen, ja? Es gibt ganz selten auch ein vierblättriges Kleeblatt. Ich habe mal bei uns im Garten danach gesucht und dann aufgegeben. Ich habe es nicht gefunden. Ich weiß aber, ich hatte schon mehrfach eins in der Hand. Das ist dann ganz selten. Meistens haben sie drei Kleeblätter. Und wenn ich so ein Kleeblatt abreiße, was ist das? Ist das ein Kleeblatt? Ja, ein Kleeblatt bestehend aus drei Einzelblättern. Und trotzdem ist es ein Kleeblatt. Wenn ich mit meinem kleinen Bus in Urlaub fahre, mit meiner Familie, ich möchte euch fragen, wie viele Familien fahren mit? Eine Familie. Wie viele Personen fahren mit, wenn ich 4 Kinder habe? 6. In meinem Fall eine Familie, 6 Personen. Und bei Gott ist es so, ein Gott, 3 Personen. Und das sagt Gott über sich. Und wisst ihr, was ganz schön ist, wenn man das einmal weiß und dann die Bibelstellen, die das bezeugen liest. Auf einmal ist es ganz einfach. Man muss es am Anfang nur verstehen. Jesus spricht mit dem Vater. Der Vater spricht mit dem Sohn. Der Heilige Geist spricht mit Gott, dem Vater, und auch mit Jesus. Und er spricht auch zu uns, die wir gläubig sind. Also Gott ist ein dreieiniger Gott. Ein Gott, drei Personen. Und eine Person ist nicht eine Kraft. Also eine Kraft kann einen sogar töten. Ja, zum Beispiel irgendeine Sprungfeder oder irgendwie ein Baum, der unter Spannung steht. Wenn man den ansägt, kann das sein, dass der die Spannung so los wird, dass der einen Menschen so in die Luft schleudert, dass der nachher erschlagen ist, weil so eine Spannung im Holz ist. Da muss man sehr, sehr aufpassen nach dem Sturm. Da muss man wirklich Ahnung haben, weil da ist Kraft im Stamm drin, im Holz drin. Aber ich kann nicht sagen, wenn Spannung im Holz ist, dass das Holz, was dort liegt, eine Person sei. Weiß jemand, was eine Person auszeichnet? Im Gegensatz zu einer Kraft? Einige Dinge. Eine Seele, ja, richtig. Genau, bitte? Ja, der Wille. Also eine Person kann, ja, danke, das Zweite, hat Gefühle, genau. Und der Wille wurde genannt, der Wille, das Fühlen. Was kann eine Person noch im Gegensatz zum Holz, was unter Spannung steht und Kraft hat? Oder eine Feder, die unter Spannung steht, eine Kraft hat? Kommunizieren. Denken. Denken. Denk. Das macht kein Stück Holz. Aber eine Person macht das. Das ist der Unterschied zu den vielen Lebewesen, dass der Mensch komplexe Dinge durchdenken kann. Das klügste Tier auf dem Planeten fragt sich nicht, woher komme ich und wohin gehe ich? Es hat nicht ein Wissen über die Zukunft, hat einen Instinkt, weiß vielleicht, dass es sterben muss. Die Biene fliegt weit weg, damit es nicht stirbt in dem, wie nennt man das? In Bienenstock, ja, damit es keine Verunreinigung gibt. Das können Tiere auch ein bisschen, das ist ein Instinkt. Aber die fragt sich nicht, was passiert danach. Ein Mensch schon. Ja, und der Richard, mit dem ich heute gesprochen habe, der hat genau darüber viel nachgefragt. Ja, bitte. Ja. Ja. Was ist der Mensch dort, der so ja. Genau. Ja. Ja, richtig. Ganz genau. Und niemand kann erklären, weil das auch evolutionistisch nicht geht, woher das Denken auf einmal kommt. Es gibt ja keine Tiere, die denken konnten. Und wie kann es dann zum Menschen kommen, der denkt? Also diese Entwicklungsstufe wurde nie nachgewiesen, kann auch nie nachgewiesen werden, weil das frei erfunden ist. Vielleicht noch etwas zu verschiedenen Annahmen über Götter. Also in der römischen und griechischen Kultur gab es den Polytheismus, wie das Wort Poly sagt, viel Götterei. Theismus, das kommt das Wort von Theo, ja, ist ja der Name Gottes. Und Ismus ist die Lehre davon. Und Poly heißt viel Götterei. Und die hatten dann eben diese Meinung, es gäbe viele, und haben die Christen beschmunzelt, denn die haben ja nur einen Gott. Zwar bestehend aus drei Personen, aber nur einen. Im Hinduismus gibt es nach meinem Wissen mehr als 2 Millionen Götter. Und ich bin sicher, dass der beste Hinduist nicht weiß, die beim Namen aufzuzählen. Der weiß vielleicht die ersten 30, wenn er gut ist. Ja? Also Vielgötterei ist ein Irrtum gemäß der Bibel, weil wir wissen, hier in dem Bibelvers, dass Gott aus drei Personen besteht. Und dann gibt es dagegen die Lehre des Monotheismus. Zum Beispiel gehört auch der Islam dazu. Er sagt, es gibt einen Gott. Das stimmt. Aber was nicht stimmt, ist, dass dieser Gott keinen Sohn hat. Weil Jesus sagt, dass, und der Vater selbst, der wird ja zitiert, dies ist mein geliebter Sohn. Und Jesus sagt, wir sollen die Leute taufen auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Im Islam allerdings gibt es keinen Sohn. Gott hat keinen Sohn. Ja? Dann sehen wir, dass es auch innerhalb des Monotheismus Irrtümer gibt. Aber das Schöne ist, wenn wir uns an die Bibel halten, dann laufen wir nicht Gefahr, uns täuschen zu lassen. Denn hier offenbart sich Gott selbst, wie er ist. Da brauche ich nicht irgendeiner Lehre zu folgen, sondern ich weiß, wie Gott ist. Der biblische Monotheismus, der irrtumslos ist, ist der, wie Gott sich selbst darstellt. Nämlich Gott, der Vater, Gott, der Sohn und Gott, der Heilige Geist. Und das ist die Dreieinigkeit. Also ein Gott, bestehend aus drei Personen. Dann gehen wir zum nächsten Punkt, liebe Freunde. Der nächste Punkt heißt, es geht ja heute um den Gott der Bibel. Gott ist ewig und ist Geist. Wer möchte diesen Bibelvers dazu lesen? Ja.
Ewig die Berge wurden und du die Erde und den Erdkreis hervorbrachtest, ja, von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du Gott. Psalm 90, Vers 2. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Johannes 4, Vers 24.
Genau. Also, wir sehen hier zwei Bibelverse, die uns viel über Gott sagen. Gott ist ewig und Gott ist Geist. Diese zwei Eigenschaften wollen wir uns anhand der Bibel anschauen. Wenn ihr mit jemandem über Gott sprecht, dann könnte der sagen, ja, wieso ist Gott ewig? Ja, dann könnten wir ihm diesen Bibelvers zeigen. Wieso ist Gott Geist? Dann können wir Johannes 4, Vers 24 zitieren, ein Satz vom Herrn Jesus, dass Gott Geist ist. Schauen wir uns diese zwei Bibelverse genau an. Hier sagt Psalm 90, weiß jemand, wer den geschrieben hat? Mose, richtig. Das ist sein einziger Psalm, den er geschrieben hat, Psalm 90. Er schreibt, ehe die Berge wurden und du die Erde und den Erdkreis hervorbrachtest, ja, von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du Gott. Hier sagt Mose, was Gott ihm offenbart hat, nämlich, dass die Zeitachse Gottes eine ganz andere ist als unsere. Ich nehme nochmal das Beispiel vom Richard Eingangs. Er ist geboren vor 62 Jahren, gestern vor 62 Jahren. Und er wird irgendwann einen Endpunkt haben. Zumindest hier auf Erden. Aber die, die an Jesus glauben, leben ewig bei Gott. Jemand, der nicht an Jesus glaubt, da sieht es so aus. Er hat einen Anfangspunkt. Mich hat keiner gefragt, Andreas, hast du Lust, auf die Erde zu kommen? Ich wurde nicht gefragt, Ehrenwort, und ich war da. Aber dann, wenn einer nicht glaubt an Jesus und er stirbt, lebt er auch ewig. Allerdings nicht, er hat nicht das ewige Leben bei Gott, er ist nicht Erbe Gottes, sondern ihn erwartet die ewige Verdammnis. Aber das ist auch eine ewige Existenz. Noch einmal, bei dem Menschen beginnt die Existenz mit der Befruchtung der Eizelle. Dann teilt sich dieser Embryo immer mehr. Da beginnt die Existenz, nicht? Und hört nie auf. Zwar auf dieser Erde hört das irgendwann auf, aber die ewige Existenz, die ist von der Bibel her erklärt. Die Frage ist nur, wo? Bei Gott ist es aber anders. Er hatte nie einen Anfang. Er, bei ihm ist genau das, was in Unendlichkeit in diese Richtung geht, geht bei ihm auch zurück. Und das sagt Mose hier in diesem Vers. Es gibt viele andere Verse, die das sagen. Der ewige Gott, da gibt es auch einen Namen, El Olam, ja, das ist der hebräische Name von Gott, der ewige El Olam. Interessant, ja, das ist schon im Namen drin. Und hier sagt Mose, ehe die Berge wurden, ja, Evolutionisten meinen ja, die Berge sind schon x Millionen Jahre alt. Wir wissen, dass laut Zeitrechnung der Bibel eine ganz andere Rechnung ist, ja, dass es viele tausend Jahre sind, aber nicht Millionen Jahre. Aber vor der Erschaffung dieser Erde, bevor die Berge wurden, und natürlich durch die Kontinentaldrift, ja, hat sich das Gebirge aufgefaltet, bevor diese Berge entstanden sind, war Gott schon längst da. Er ist ewig. Die Menschen waren noch gar nicht da, er war schon da. Bevor die Erde wurde, gibt es eine andere Stelle. Bevor überhaupt etwas war, war Gott da. Und wir sehen im Schöpfungsbericht, es war nichts, aber Gott war schon da. Und dann sprach er und dann wurde es. Meinen Kindern habe ich die Frage schon sehr früh gestellt, warum können wir Gott nicht sehen? Kann das jemand beantworten hier? Warum können wir Gott nicht sehen? Genau, das haben wir gelesen. Das steht hier, das ist die Antwort. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Ja, hier sehen wir, dass Gott Geist ist und du kannst einen Geist nicht sehen. Übrigens, die Menschen haben ja viel Angst gehabt. Ja? Über Geister ranken sich auch ganz viele Geschichten, die meisten sind erfunden. Aber zum Beispiel, als Jesus auferstanden ist, fürchteten sich die bibelgläubigen Jünger und sagten, sie glaubten, ein Gespenst zu sehen. Sie glaubten, einen Geist zu sehen. Gespenst ist so umgangsdeutschlich, deutsch. Aber wenn jemand einen Geist sieht, dann fürchtet er sich. Und Jesus sagt, ein Geist hat nicht Fleisch und Knochen, wie ich es habe, wie ihr seht, dass ich es habe. Jesus hatte einen Körper bestehend aus Fleisch und Knochen nach der Auferstehung. Und in diesem Zustand mit Fleisch und Knochen ist er in den Himmel gefahren. Und er wird wiederkommen in Macht und Herrlichkeit. Sein Körper hat Fleisch und Knochen. Das hat übrigens der Thomas nicht geglaubt. Und dann sagt er, das werde ich nicht glauben, das kann nicht sein. Erst wenn ich meine Finger in seine Wunden lege und meine Hand in seine Seite lege, dann werde ich glauben. Also wenn ich sehe und fühle, ja, zwei Sinne. Und dann hat er das gemacht und er konnte das fühlen. Da war also Materie dahinter. Jesus hatte wirklich Fleisch und Knochen. Unsterblich, ein Auferstehungsleib, aber Fleisch und Knochen. Und ja, bitte.
Dass er eigentlich noch mehr Macht hat.
Ja.
Weil es taucht mehrmals auf, ich kenne die Bibel ständig, er entzog sich mir.
Genau.
Er war plötzlich weg.
Ja, also genau.
In meiner Vorstellung hat er Fleisch und Knochen, aber er kann auch noch mehr.
Er kann mehr. Sehr gut. Also, das ist richtig, was du sagst. Jesus war vollkommen Mensch und gleichzeitig vollkommen Gott. Also man kann das in Prozent ausdrücken. Jesus war, als er hier auf der Erde war, 100% Gott und 100% Mensch. Wir wissen aus dem ersten Johannesbrief, Kapitel 3, dass Johannes erklärt, wie wir sein werden, wenn wir auferstehen werden. Dann sagt er, dass wir so sein werden wie der Herr Jesus. Nach der Auferstehung. Bitte? Ja. Genau. So, du sprichst von der Entrückung, richtig. Wenn Jesus angenommen, das habe ich heute mehrfach gesagt zum Richard, ja, wenn Jesus morgen wiederkommen würde, um die Gemeinde zu sich zu holen, dann wird er ja in den Luftraum kommen und wird die Gemeinde zu sich nehmen. Dann werden alle in Christus verwandelt werden und einen neuen Körper bekommen. Und die gläubig verstorben sind, Nur die, die anderen bleiben in den Gräbern, die werden auferstehen und verwandelt werden und einen neuen Körper bekommen. Und das steht in 1. Johannes 3, dass wir so sein werden wie Jesus. Er wird auch, hat ja auch einen neuen Leib. Und so ist Jesus, war vorher ja auch Geist wie sein Vater. Aber wann ist er Fleisch geworden? Weiß das jemand? Genau, richtig. Er ist Fleisch geworden. Ja, genau, richtig, wie du das sagst, ganz genau. Es heißt in Johannes 1, Vers 1, wir kennen diese Stelle. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war Gott. Und da können wir sagen, am Anfang war Jesus, weil Jesus ist das Wort. Am Anfang war Jesus und Jesus war bei Gott und Jesus war Gott. Und dann lesen wir weiter. Und das Wort wurde Fleisch, Vers 14. Und Jesus wurde Fleisch. Das heißt, Jesus war nicht Fleisch, er wurde das bei der Geburt, wurde er Fleisch, hatte er diese Natur angenommen. Und wir wissen von der Bibel, diese Natur behält er bei in alle Ewigkeit. Sogar mit den Wunden, die er am Kreuz davongetragen hat. Also Jesus war Geist von Ewigkeit her. Aber vor 2000 Jahren, um so zu sagen, vor 2000 Jahren etwa, da nahm er die zweite Natur an und wurde Fleisch und behält diese Natur auch bei. Und deswegen können wir Gott, den Vater, nicht sehen, weil er ist Geist. Aber Jesus könnten wir sehen. Er ist aber jetzt zur Rechten des Vaters und deswegen in einem unzugänglichen Licht, wo wir noch nicht hinkommen, bis er uns abholt. Also noch einmal, Gott ist ewig, also er existierte immer, vor allem, was erschaffen wurde. Bevor die Erde waren, lesen wir in diesem Bibelvers, wir können ihn nicht sehen, Gott, den Vater und den Heiligen Geist nicht sehen, weil Gott Geist ist. Und Jesus ist jetzt zwar nicht Geist, sondern er hat einen Leib, einen Auferstehungsleib, ist aber beim Vater und hier nicht örtlich bei uns, sondern er ist in seinem Geist bei uns und wohnt in den Kindern Gottes, also in allen, die zu Jesus zum Glauben gekommen sind. Wir sehen also hier, der Gott der Bibel ist eine Person, das denken kann, fühlen kann und wollen kann. Ich möchte das auch mit drei Bibelversen belegen. Denken, da heißt es in Jesaja 55, Vers 8, denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Oder fühlen, dass Gott fühlen kann. Psalm 103, Vers 13. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, welche ihn fürchten. Also Gott erbarmt sich. Oder er hat einen Willen. Da heißt es in Psalm 115, Vers 3, aber unser Gott ist im Himmel und der tut alles, was ihm wohlgefällt. Wir sehen also, wenn wir versuchen, Gott nur den Einfluss einer Kraft beizumessen, dass wir völlig neben der Realität vorbei sind, dass Gott eine Person ist. Ja, eine Person, die denkt, fühlt und auch einen Willen hat. Das also zu dem Punkt, Gott ist ewig, seine Zeitachse hat keinen Anfang und er ist Geist. Deswegen können wir Gott, den Schöpfer, den Schöpfer Gott, den Vater und den Heiligen Geist nicht sehen. Und Jesus ist jetzt nicht hier. Er ist nur durch seinen Heiligen Geist auf der Erde bei den Gläubigen. Und deswegen können wir Jesus noch nicht sehen. Aber wir werden ihn sehen. Und was werde ich mich freuen? Ich werde den Herrn drücken. Er wird mein großer Bruder sein. Er wird auch mein Herr und Gott sein. Und ich werde seine Wunden sehen. Und fühlen, ich werde ihn anbeten und ihm danken, meine ganze Ewigkeit, dass er mich erlöst hat durch sein Leiden am Kreuz auf Golgatha. Dann kommen wir auf unseren dritten Punkt. Gott ist allgegenwärtig, allmächtig und allwissend. Dazu haben wir auch einen Bibelvers. Wer möchte den lesen? Vielleicht Walter.
Oder kann sich jemand so heimlich verbergen, dass ich ihn nicht sehe, spricht der Herr? Erfülle ich nicht den Himmel und die Erde, spricht der Herr. Jeremia 23, 24.
Also, wir kennen alle dieses Wort, Gott ist allgegenwärtig, Gott ist allmächtig oder allwissend. Schauen wir uns diese Worte mal ein wenig an. Gott ist allgegenwärtig. Ich war heute in Paderborn mit dem Willi zusammen und seiner Frau. Als ich in Paderborn war, war ich nicht in Oberrat, weil ich nicht gleichzeitig in Paderborn und Oberrat sein kann. Gott aber ist Geist und deswegen ist er nicht örtlich irgendwo gebunden. Er ist allgegenwärtig, wie auch dieser Bibelvers hier sagt. Kann sich jemand so heimlich verbergen, dass ich ihn nicht sehe? Du kannst hingehen, wo du willst. Und ich war das Weiteste in meinem Leben, war irgendwo weit weg in Alaska. Und ich habe mit dem Herrn Jesus gesprochen, genauso wie hier in Overath. Kein Unterschied. Du kannst hingehen in die tiefste Höhle, du kannst auf den höchsten Berg steigen, du kannst an den Strand gehen, vielleicht nach Neuseeland oder wo auch immer. Und Gott ist überall. Er ist allgegenwärtig. Ja. Ja. Jona wollte fliehen. Ist ihm das gelungen? Nein, niemals. Dieses zweite Wort, er ist allmächtig. Ich musste an den ehemaligen amerikanischen Präsidenten Donald Trump denken. Er war ja 4 Jahre lang der mächtigste Mann der Welt. Und dann hat die Firma Twitter ihm den Account gelöscht oder gesperrt. Und der mächtigste Mann der Welt konnte nichts dagegen tun. Da habe ich mich gefragt, Mensch, hat nicht der gleiche Präsident nicht kurz vorher gesagt, ich habe den größten Atomknopf der Welt? Aber dann sagt eine Firma, nein, wir sperren deinen Account und er konnte nicht mehr twittern. Und dann fragt man sich, ist das nicht irgendwie komisch? Das soll der mächtigste Mann der Welt sein? Also eins steht fest, liebe Freunde. Twitter kann Gott nicht den Account löschen. Das können die mit den Präsidenten dieser Welt machen, aber nicht bei Gott. Er ist allmächtig. Wir müssen uns mal vorstellen, was das bedeutet, dass dieser ewig seiende Gott spricht und das ganze Universum ist da. Stellen wir uns das vor. Und es gibt ein Prinzip in der Natur, das besagt, dass die Ursache immer größer ist als die Wirkung. Also obwohl das Universum so unbeschreiblich groß ist, so ist doch Gott die Ursache, derjenige, der das Universum erschaffen hat, doch unendlich größer. Wenn wir in das Firmament schauen, wenn wir die Sterne, die Milliarden Lichtstraßen um die wissen und auch einige davon sehen, wenn wir sehen, wie unendlich das ist und wie klein der Krümel Erde ist. Wie allmächtig muss der sein, der das gemacht hat, wenn es das Naturprinzip gibt, dass die Ursache immer größer sein muss als die Wirkung. Und Gott ist die Ursache und die Schöpfung die Wirkung. Wie groß muss Gott sein, wenn die Wirkung so groß ist? Dann muss Gott ja viel, 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 viel größer sein. Vielleicht verstehen wir jetzt, was für eine Allmacht von ihm ausgeht. Ja, bitte? Ja.
dies, was wir bereiten, was viel zu gering ist, um einfach vorzustellen,
ja.
Was nicht größer ist, und vielleicht weil daher alles hell sein wird, dass wir da dunkel ist, vielleicht deswegen so immer wieder ankommen zu erklären, das ist hier auf jeden Fall das allerkrasseste.
Ja. Genau. Guter Gedanke, den du hier gesagt hast. Ihr kennt alle die 10 Gebote. Eines in den Geboten ist das, du sollst dir kein Bildnis von Gott machen. Warum? Weil jedes Bildnis von Gott eine Entehrung, eine Beleidigung, ein Spott an Gott ist. Stellt euch jetzt mal vor, ich mache eine Statue und werfe mich davor nieder und bete es an. Das wäre ganz klarer Götzendienst. Das haben übrigens auch das Volk Israel, das den lebendigen Gott kannte, gemacht. Das ist wirklich Götzendienst, ein Gräuel vor Gott. Aber jetzt stellt euch mal vor, dieser allmächtige Gott, da ist doch jeder Versuch, ihn in einem Bild oder in einer Statue irgendwie darzustellen, von vornherein zum Scheitern verurteilt. Weil es eine Entehrung des allmächtigen Gottes ist. Egal wie schön etwas ist, die Kunst und die Fantasie des Menschen geht, kann niemals die Gottheit darstellen. Und weil das so ist, ist jeder Versuch, das zu unternehmen, Sünde, weil Gott gesagt hat, du sollst dir kein Bildnis von Gott machen. Nicht, weil Gott Angst hätte, dass es eine Konkurrenz für ihn wäre, dass Gott eifersüchtig wäre, Mensch, das Bild ist aber so schön, dass es mich fast in den Schatten stellt, sondern weil es eine Entehrung ist. Kein Bild kann Gott darstellen, wie er ist. Bitte. Ja. 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 Also ich denke, das ist ein Versuch, das zu erklären, und den finde ich auch nicht verwerflich. Ja, also diese Argumentation, Jesus war ja Mensch und man konnte ihn sehen und man konnte mit ihm sprechen. Man konnte ihn schlagen, man konnte ihn bespucken, das haben die Menschen gemacht. Und ja, er hatte einen Körper und Entschuldigung, wenn das jetzt makaber ist, die Spucke ran ihm die Wange runter, also wie bei einem Menschen. Er war gleichzeitig Gott. Seine Gottheit kannst du nicht darstellen, aber er war gleichzeitig Mensch. Und es ist, denke ich, dort ein Unterschied, ihn als Mensch darzustellen. Ich persönlich würde davon Abstand nehmen, weil Jesus auch Gott war, weil auch das, wir wissen alle, wenn wir an Jesus denken, haben wir sehr oft ein Bild aus irgendeiner Kinderbibel in Erinnerung, was uns irgendwelche Darsteller gegeben haben, gesagt haben, so sah er aus. Und jetzt hat sich so ein längliches Gesicht mit einem Bart und langen Haaren durchgesetzt. Jetzt denkt jeder, Jesus zu kennen. Ich bin ziemlich überzeugt, dass Jesus anders aussah. Ja? Es ist vielleicht irreleitend, aber ich würde da vielleicht einen Unterschied machen. Jesus war ja auch gleichzeitig Mensch. Schauen wir mal, was die Bibel sagt in Psalm 139, Vers 5 bis 12. Da heißt es, von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar, zu hoch, als dass ich sie fassen könnte. Wo sollte ich hingehen vor deinem Geist und wohin sollte ich hinfliehen vor deinem Angesicht? Stiege ich hinauf zum Himmel, so bist du da. Machte ich das Totenreich zu meinem Lager, so bist du auch da. Nehme ich Flügel der Morgenröte. Flügel der Morgenröte, das ist im Grunde so schnell wie das Licht morgens. Das rote Licht, wenn die Sonne aufgeht, durch den Kontinent fliegt. Das ist schon ziemlich schnell mit 300.000 Kilometern pro Sekunde. Also wenn du solche Flügel nimmst, so schnell unterwegs bist, und dann sagt der Psalmist, nehme ich Flügel der Morgenröte und ließe mich nieder am äußersten Ende des Meeres. Also du fliegst mit Lichtgeschwindigkeit irgendwohin, irgendwo ans Ende des Meeres, dann sagt der Psalmist, so würde auch dort deine Hand mit mir sein, mich führen und deine Rechte mich halten. Und spreche ich, Finsternis soll mich bedecken und das Licht zur Nacht werden um mich her, so wäre auch die Finsternis nicht finster für dich und die Nacht leuchtet wie der Tag. Die Finsternis wäre für dich wie das Licht. Also der Mensch, egal welche Kategorie des Verbergens du wählst, auch in Tarnkappenbomber, der so schnell ist, dass du mit weiß ich nicht wie viel G durch die Gegend fliegst, Gott ist da, du kannst nicht weg von ihm. Das ist fast schon ein Witz, das zu unternehmen. Du kannst ins Erdinnere vorstoßen, du kannst auf die Bergspitzen gehen, wo auch immer du gehst, an den einsamsten Strand der Welt, Gott ist da. Allgegenwärtig. Und Gott hat auch seiner Macht keine Grenzen, der Macht Gottes sind auch keine Grenzen unterworfen. Er ist allmächtig. Niemand ist in der Lage, sich Gott gegenüberzustellen oder ihn zu bekämpfen. Er offenbarte sich Abraham mit den Worten, ich bin Gott, der Allmächtige, wandle vor mir und sei untadelig. Und liebe Freunde, wisst ihr, was das bedeutet? Er ist allmächtig. Das bedeutet, es gibt nichts, was er nicht kann. Was ich für mich gesehen habe, hin und wieder bin ich oberflächlich, weil ich von Sachen keine Ahnung habe. Ich habe mir eins angewöhnt, wenn du merkst, da ist einer wirklich gut in einem Fachgebiet, dann hör zu und rede nicht mit, weil der hat richtig Ahnung. Und wenn ich merke, da hat einer richtig Ahnung, dann durchzieht meine Seele ein gewisser Respekt. Der hat Ahnung. Oder? Jetzt stell dir mal vor, da ist Gott allwissend. Stell dir mal vor, du stehst mit deinem ganzen Leben vor diesem allwissenden Gott. Die Bücher hat er nicht geschrieben, die dir vorgelesen werden, was alles passiert ist in deinem Leben, um sich zu erinnern. Das ist also nicht ein Poesiealbum, dass man da etwas nicht vergisst, sondern das ist der Beleg, damit du, wenn du ohne Frieden auf ewig in die Verdammnis kommst, weißt und keinem in der Hölle sagen kannst, ich bin hier in der Hölle und weiß nicht warum. Das hat Gott deswegen aufgeschrieben, um dir den Beleg zu geben, hier steht es geschrieben, und du wirst das hören mit deinen Ohren, dass es so war, wie es war. Und er wird auch das Verborgene deines Herzens hervorbringen und deine Motive, die wir uns alle interessieren, wenn Verbrechen passiert sind, die Motive, warum hat der eine oder andere gemacht, das wird er offenlegen und du wirst vor Gott stehen, dem Allmächtigen, Allwissenden, und wirst wissen, alles, was er über mich sagt, ist wahr. Und du wirst nicht widersprechen, wie freche Spötter es heute behaupten. Ich habe so viele schon gesehen, die haben da irgendwas vom Stapel gelassen. Und da musste ich lachen, habe gesagt, hör mal, weißt du, wenn du mich nicht überzeugen kannst mit deinem Geschwafel, wie willst du vorm allwissenden Gott ihn überzeugen, dass das wahr ist? Bei den Lücken, bei drei Sätzen ist ja schon eine Lüge dabei. Und das überzeugt mich gar nicht. Wie willst du denn einen allwissenden Gott überzeugen, der alles weiß, wie es war, der die Belege hat? Du wirst auf 1000 Fragen keine Antwort haben. Und es wird alles so sein, wie er gesagt hat. Und dafür wirst du zur Rechenschaft gezogen. Also Gott ist allwissend. In Sprüche 15, Vers 3 lesen wir, die Augen des Herrn sind überall. Sie erspähen die Bösen und die Guten. Gott weiß über die, die Gutes tun, genauso viel wie über die, die Böses tun. Ist das nicht ein guter Satz? Gott weiß über die, die Gutes tun, genauso viel wie über die, die Böses tun. Er weiß alles. Und wir tun schon so manches im Leben, ja? Über mich könntest du schon ein paar Bücher schreiben. Und aus diesem Grund schreibt auch der Apostel Paulus, dass Gott das Verborgene des menschlichen Herzens mal ans Licht bringen wird. Da heißt es in Römer 2, Vers 16, an dem Tag, da Gott das Verborgene der Menschen durch Jesus Christus richten wird, nach meinem Evangelium. Also es wird ein Tag kommen, ein Tag, wir wissen alle, was ein Tag ist, ja? Ein Tag wird kommen, wo Gott das Verborgene der Menschen, was keiner weiß, ans Licht bringen wird. Wisst ihr, was dann schön ist? Wenn ich weiß, es ist mir vergeben. Und ich werde dazu nicht zur Rechenschaft gezogen. Ein kleines Beispiel aus USA ist leider wirklich passiert. Ein Finanzbeamter in USA hat einen Spaßbrief aufgesetzt. Ich habe das auch irgendwo notiert. Es könnten jetzt vielleicht, ob es jetzt 3 oder 5 Personen waren, denen er einen Fake-Brief geschrieben hat mit dem Briefkopf des Finanzamtes. Einen Satz hat er reingeschrieben: Es ist alles rausgekommen. Wisst ihr, was passiert ist? Ich meine, es waren 5 ganz bedeutende Männer, bei denen es passiert ist. Ich weiß nicht, ob es die Hälfte, 2 oder 3 waren, die sich umgebracht haben, wegen diesem Spaß, den er sich erlaubt hat. Und die anderen haben sich gestellt und haben alles offenbart, was sie an Steuerschulden hatten und alle ihre Machenschaften. Dabei war das nur ein Spaß, den dieser Mann gemacht hat. Und das ist rausgekommen. Und am Ende war es kein Spaß. Es waren ja jetzt Tote zu beklagen, die sich umgebracht haben, wegen einem Satz. Es ist alles rausgekommen. Und wisst ihr, was das für Leute waren? Einflussreiche Millionäre. Alles rausgekommen. Jetzt stellt euch mal vor, die Bibel sagt, es wird alles rauskommen. Ich will euch fragen, wisst ihr, was alles ist? Alles. Und ich will euch sagen, es gibt Dinge in meinem Leben, da würde ich in den Erdboden versinken, wenn ihr das wüsstet. Ich würde mich zu Tode schämen. Und ich bin so dankbar, dass in Jesus Christus, dadurch, dass ich zum Glauben gekommen bin an Jesus, diese Sünden vergeben worden sind und ich keinerlei diese Sünden habe, dass sie vor Gott nochmal aufgewärmt werden, nochmal erwähnt werden. Weil was vergeben ist, ist vergeben. Und deswegen kann ich nur jedem, der im Bibelkurs teilnimmt, sagen, bring das in Ordnung mit Gott, denn es kommt alles raus. Und das wird kein Spaß sein, wie dieser Mann im Finanzamt das damals geschrieben hat, es ist alles rausgekommen, sondern es steht in der Bibel, es wird alles rauskommen. Alles. Und alles ist alles. Wo willst du dann hin mit der Schuld? Und jeder von uns hat Schuld. Wie schön, wenn wir das wissen, dass das vergeben ist, wenn wir an Jesus glauben. Das ist jetzt nicht der Punkt, aber ich wollte das als Unterpunkt mal erwähnen. Bringt ja nichts, nur zu wissen, dass mal alles rauskommt. Ist ja auch schön, wenn wir jetzt mal auch wissen, dass wir diese Schuld auch loswerden können. Und deswegen dieser schöne Satz hier, den wir hier gelesen haben, Jeremia 23, Vers 24. Oder kann sich jemand so heimlich verbergen, dass ich ihn nicht sehe? Das ist schon fast ein Witz, den Gott hier erzählt. Das ist ja schon fast witzig, wenn ein Mensch das unternimmt, dem allmächtigen, allgegenwärtigen, allwissenden und allsehenden Gott irgendwie zu entkommen mit einer Fake-Tarnung. Ja, wie ein kleines Kind die Augen zu halten, ich bin nicht da. Wie willst du dich vor Gott verbergen? Also es wird alles rauskommen. Gott weiß alles. Er ist allgegenwärtig, allmächtig und allwissend. Wir kommen zum nächsten Punkt. Ja, so lernen wir Gott immer mehr kennen. Und ich hoffe, dass wir auch ein bisschen mehr Respekt kriegen vor Gott, weil wir merken, wenn wir die Bibel lesen, verstecken geht nicht. Tarnen geht nicht. Ausweichen geht nicht. Es wird alles rauskommen. Der nächste Punkt heißt, Gott ist heilig, gerecht, treu und wahrhaftig. Wer möchte den nächsten Vers lesen? Guido, sei so gut.
Rede mit der ganzen Gemeinde der Kinder Israel und sprich zu ihnen, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, der Herr, euer Gott. 3. Mose 19, Vers 2.
Ja, liebe Freunde, es ist so wichtig, dass wir die Eigenschaften Gottes kennen. Als ich heiraten wollte, habe ich mir meine damalige, ja, Freundin war es ja nicht, ich habe sie mir angeschaut. Ich habe geschaut, wie geht sie mit Leuten um, flippt sie aus, ist sie ordentlich, ist sie gastfreundlich, kann sie kochen, ist sie ordentlich, ist sie hinterhältig, wie lebt sie? Ich wollte wissen, wie sie ist, ihre moralischen, geistlichen Einstellungen, nicht? Weil schließlich will ich sie heiraten. Da muss man ja wissen, wer es ist, nicht? Aber wie gut, wenn wir wissen, als Menschen, wenn wir uns auf Gott einlassen, dass wir genau wissen, was für ein Charakter Gott hat. was für geistliche, welche moralischen Eigenschaften Gott hat. Jetzt schauen wir uns mal eine Eigenschaft Gottes an, die ganz wichtig ist. Gott ist ein dreimal heiliger Gott. In Jesaja 6 heißt es, dass die Engel vor Gott stehen, und das müsste man sich mal diese Situation, stellt euch das mal vor, da sind die Seraphim vor dem, vor Gott, vor seinem Thron, und sie haben 6 Flügel. Mit 2 fliegen sie, mit 2 bedecken sie ihr Angesicht und mit 2 bedecken sie ihre Füße. Als Zeichen der Hochachtung gegenüber dem dreimal heiligen Gott, der auf dem Thron sitzt. Das war zu schnell. Okay, also es gibt verschiedene Engel und die Seraphim haben 6 Flügel. Mit 2 fliegen sie, mit 2 bedecken sie ihr Angesicht. Das steht alles im Jesaja-Buch, in Kapitel 6. Und auch die Füße bedecken sie mit 2. Ja, bitte? Ja, genau. Ja, Gott hat sie so geschaffen, ja. Ja, und sie sagen Tag und Nacht vor dem Thron Gottes, was, weiß das jemand? Genau, heilig, heilig, heilig ist Gott der Herr. Wisst ihr was, der Gott hat uns Menschen sehr lieb. Er hat seinen Sohn ans Kreuz gegeben, hat den höchsten Preis bezahlt. Aber in der Bibel steht nicht, Liebe, Liebe, Liebe ist Gott der Herr. Aber es steht, heilig, heilig, heilig ist Gott der Herr. Da sehen wir, das ist eine der höchsten Eigenschaften Gottes, seine absolute Heiligkeit. Und jetzt müsst ihr eins sehen, wenn Gott dreimal heilig ist, dass er mit Sünde nicht kooperieren kann, keine Kompromisse machen kann. Das ist ihm ein Greuel. Sünde kann, er kann nicht mit Sünde. Und deswegen muss er Sünde bestrafen. Er muss Sünde richten. Und er ist zornig über Sünde und deswegen muss er die Sünde verdammen. Und uns Menschen mit, weil wir Sünder sind. Gleichzeitig ist der dreimal heilige Gott aber ein Gott der Liebe. Der liebt uns Menschen. Und deswegen gab es nur einen Ausweg. Jemand, der ebenso dreimal heilig ist wie Gott der Vater, wird Mensch und geht ans Kreuz. Und dieser dreimal heilige Sohn bezahlt für unsere Sünden, damit das Opfer dreimal heilig ist für den dreimal heiligen Gott. Okay? Ja, bitte? Ja, okay. Ja, sie stehen vor Gott, ja. 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 Ja, richtig, ganz genau. Genau, richtig. Genau, ja, richtig, genau. Gut, das ist eine richtige Auslegung, da freue ich mich drüber. Und das zeigt, welch einen Respekt diese hohen Engelwesen vor dem Thron Gottes Gott zollen. Und da sehen wir im Vergleich zu dem Menschen, wie spöttisch, wie arrogant der Mensch sich gegen Gott auflehnt. Und hier müssen wir sehen, dass das Konsequenzen hat und dass Gott das mit dem ewigen Tod bestraft, aber einen Ausweg gibt, den dreimal heiligen Sohn, dass er ihn schickt, den, der auf diese schmutzige Erde kam, allen möglichen Versuchungen ausgesetzt war und nicht gesündigt hat, dass er als Opfer, als heiliges Opfer ans Kreuz gegangen ist, um sein Blut zu vergießen, als Lösegeld für viele. Ich habe eine Tochter, ich habe 3 Söhne, ich habe 4 Kinder, ich sage es mal so, ich habe 4 Kinder, 3 Söhne, der Rest Mädchen. Ja? Ich will euch was sagen, ein Beispiel. Wenn jetzt jemand Sie kidnappt und sagt, Andreas, 500.000 Euro, dann kriegst du sie wieder. Und natürlich habe ich die nicht. Angenommen, es wäre wirklich so, ja, ausgedacht. Aber ich würde mein Haus verkaufen für sie. Aber wisst ihr, was Jesus gemacht hat? Er hat sein eigenes Blut bezahlt. Um Kelly rauszukaufen, müsste ich 500.000 Euro bezahlen. Aber um uns aus unseren Sünden herauszukaufen und zu erlösen vor dem ewigen Verderben, hat Gott alles bezahlt. Nämlich, er hat seinen Sohn hingegeben, der mit seinem eigenen Blut uns abgewaschen hat und gestorben ist am Kreuz auf Golgatha. Was für ein Preis! Die Währung für unsere Sünden vor einem dreimal heiligen Gott war das Blut seines heiligen Sohnes Jesus Christus. Die einzige Währung, mit der man bei Gott bezahlen kann, ist das Blut Jesu. Und wie wird das wirksam? Indem ich Jesus annehme in meinem Herzen. Indem ich glaube, dass Jesus für mich ans Kreuz gegangen ist. Und dann kannst du so beten und sagen, Herr Jesus, ich habe es verstanden. Du hast dein Blut vergossen am Kreuz auf Golgatha, damit, wenn ich an ihn glaube, an diesen Jesus, den die Bibel beschreibt, der am Kreuz geblutet hat für meine Sünden, damit sein Blut für mich gilt. Ja, das Blut Jesu ist vergossen worden für alle Menschen. Derzeit haben wir etwa 8 Milliarden Menschen auf der Welt. Aber es wird nur für die wirksam, die Jesus als Herrn annehmen. Die, die ihn nicht annehmen, für die ist es was? Umsonst geflossen, das Blut. Umsonst. Vergeblich geflossen. Und das ist ja Wahnsinn, oder? An so einem Angebot vorbeizugehen, ohne dieses Angebot der Gnade Gottes anzunehmen. Also, wir müssen wissen, Gott ist ein heiliger Gott. Dann steht aber in der Überschrift noch 3 weitere Eigenschaften. Er ist auch gerecht, treu und wahrhaftig. Dazu werde ich nur noch 3 Bibelverse lesen, weil wir dann zum weiteren Punkt gehen. Gott ist gerecht. Er handelt also seinem Wort entsprechend. Gott ist also nicht launisch, bestechlich oder mal so, mal so. Er ist gerecht. Wisst ihr, was ungerechte Menschen tun in der Auftragsvergabe? Kennt ihr das, ja? Mauscheln. Gib mir 100.000 und ich gebe dir einen Auftrag von 1 Million. Das ist Korruption. Das sind ungerechte Menschen. Und die ganze Wirtschaft ist durchsetzt davon mit Korruption. Geschenke, hier eine Yacht und da und hier 1 Million und dann kriegst du alles Mögliche von mir. Und viele Machthaber dieser Welt sind ungerechte Menschen. Aber Gott ist gerecht und er sieht auch diese Machenschaften. Er sieht jede Korruption, er sieht alles. Aber Gott ist nicht so. Er ist nicht launisch, nicht bestechlich. Er handelt nach seinem Wort. Er tut nicht das Gegenteil von dem, was er sagt. Da heißt es in Psalm 145, Vers 17, der Herr ist gerecht in allen seinen Wegen und gnädig in allen seinen Werken. Gott ist immer gerecht. Das können wir uns merken. Auch wenn wir hin und wieder denken nach unserer Logik, das ist jetzt ungerecht, dass mir das in meinem Leben zustößt. Und wir machen Gott einen Vorwurf, wo kommt die ganze Ungerechtigkeit auf der Welt her? Die Ungerechtigkeit kommt von den korrupten, verlogenen, ungerechten Menschen. Wenn ich dem Paul mit dem Kantholz über die Rübe haue, dann könnte seine Frau sagen, Gott ist nicht gerecht, mein armer Paul. Aber das hat nicht Gott gemacht, der gerechte Gott, sondern Andreas hat ihm im Kantholz über den Kopf gehauen, nicht? Das müssen wir sehen, die ganze Welt ist voll davon. Natürlich tut der Teufel mit seiner ganzen finsteren Macht sein Übriges und ist auch die Ursache des Bösen. Aber Gott ist gerecht in allen seinen Wegen, auch wenn wir das nicht immer sehen können, weil wir begrenzt sind. Wir verstehen nicht den Kontext, in dem alles geschieht. Dann ist die weitere Eigenschaft Gottes, er ist treu. Er erfüllt immer sein Wort. Liebe Freunde, über 3000 Prophezeiungen der Bibel sind erfüllt. Mathematisch gesehen ist ein, das kannst du in Prozent nicht ausdrücken, ein 100%iger Beweis, mathematischer Beweis, dass es eine Macht gibt, die den Willen und die Macht hat, alles umzusetzen, was er gesagt hat, weil alles, was er in der Geschichte der Menschheit angekündigt hat, hat er auch souverän durchgesetzt. Egal welche Macht, welche Herrschaft, welche Regierung an der Macht war. Gott ist treu. Dazu auch ein Vers aus 1. Korinther 1, Vers 9. Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. Also Gott ist treu. Wir sehen also, welch eine moralische Eigenschaft Gott auch hier hat. Gott ist auch wahrhaftig. Gott lügt nicht. Er täuscht niemals. Er ist nicht nur eine Wahrheit, sondern er ist die einzige Wahrheit. Wisst ihr, was ich einmal gelernt habe von einem klugen Mann? Das hat mir sehr geholfen. Es gibt immer nur eine Wahrheit. Also wenn ich jetzt vom Berg runterfahre und ich fahre irgendwie dem Winfried ins Auto und der Winfried ist knatschig und sagt, du bist mit 70 gefahren und ich sage, nein, du hast mir die Vorfahrt genommen und wie auch immer das ausgeht. Und vielleicht habe ich einen besseren Anwalt als der Winfried, da habe ich gewonnen und sage, Age und weiß ich nicht was. Aber eins steht fest, egal was der Richter sagt, es gibt nur eine Wahrheit, wie es wirklich war. Es gibt nur eine Wahrheit, wie wirklich die Erde entstanden ist. Es gibt nicht zwei Wahrheiten, eine. Es gibt nur immer eine Wahrheit. Und Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Jesus ist in Person Wahrheit. In Johannes 14, Vers 6 heißt es nämlich, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Liebe Freunde, ich sage euch heute die Wahrheit, aber eigentlich bin ich ein Ex-Lügner. Ja, ich war so verlogen, unglaublich. Und das war so schwer, das aus meinem Charakter rauszukriegen. Ich habe immer meinen Vorteil gesucht. Ich war ein Dieb und ein Lügner. Das war nicht so leicht ganz. Mit dem Stehlen, das war schnell aus, als ich mich bekehrt habe. Aber mit dem Ehrlichwerden, das hat auch noch gedauert. Ja? Aber ich bin nicht die Wahrheit. Einer ist die Wahrheit, Gott selbst. Er ist die Wahrheit in Person. Und es gibt nur eine Wahrheit. Und wisst ihr, was ein Genuss ist zu erkennen mit diesem kleinen Schädel? Dass ich weiß, alles, was der Wahrheit gleich Jesus Christus widerspricht, ist Lüge. Wisst ihr, was das mit mir macht? Da kann der größte Politiker aufstehen, da kann der größte Präsident und der charmanteste und der charismatischste Philosoph aufstehen und das etwas zum Besten geben. Wenn ich die Wahrheit kenne und das widerspricht dieser Wahrheit, weiß ich automatisch, das, was dieser Mann über dem Flachbildschirm dort sagt, ist Lüge. Warum? Weil ich das Original, die Wahrheit, kenne. Da sind die Christen echt im Vorteil, oder? Welch ein Vorteil, die Wahrheit zu kennen. Wer Jesus kennt, kennt die Wahrheit. Weil Jesus ist die Wahrheit. Er wurde Mensch. Seine Existenz als Mensch begann vor etwa 2000 Jahren. Seine Existenz als Gott, wann? Von Ewigkeit her, hat keinen Anfang, haben wir ja festgehalten. Ich hatte einen Anfang, du auch. Aber du wirst kein Ende haben. Entweder im Himmel oder in der Hölle, wir werden ewig existieren. Gott aber hatte keinen Anfang. Und dieser Herr Jesus, der als in Fleisch gekommen ist, der sagt, als er hier auf der Erde war, ich bin die Wahrheit. Und wie schön ist das zu wissen, egal was ich jetzt höre, was Leute so gesagt haben, das ist ja unglaublich. Nehmen wir jetzt mal die Corona-Sache, ja. Jetzt bin ich, heute war der, habe ich gelesen, vom Christian Lindner, ich will keine Politik machen, nur ein kleines bisschen. Der hat noch vor 2 Wochen gesagt, endlich wollen wir den Menschen die Freiheit wiedergeben. Und jetzt steigen die Corona-Zahlen und auf einmal hört er sich ganz anders an. Und das ist 2 Wochen her. Ich will euch was fragen. Ich will ihn jetzt nicht schlecht machen. Ich halte ihn auch nicht für einen schlechten Mann. Aber ist Christian Lindner die Wahrheit? Wir sehen, vor 2 Wochen hat er was ganz anderes gesagt. Da hat er schon prophezeit, Corona endet. Wir haben es geschafft, nicht? Und dann kommt die Freiheit. Und jetzt überlegen sie, ja, die Tests müssen wieder zurück und weiß ich nicht, alles dunkel und depressiv und, ne, und so weiter. Also, ja, was ist denn jetzt Wahrheit? Also, wenn ich in die Politik schaue, ist nur ein Beispiel und ich halte den noch für einen guten Mann, verglichen mit vielen anderen. Also jetzt nicht falsch verstehen. Aber ich sage nur, was ist denn Wahrheit heute? Wo kann ich mich denn dran festhalten? Wenn ich mich an Christian Lindner festhalte, dann falle ich ja alle 14 Tage. Aber es gibt einen, an dem ich mich festhalten kann. Und das ist der Herr Jesus. Er ist die Wahrheit. Also damit schließen wir den Punkt ab. Gott ist heilig, gerecht, treu und wahrhaftig. Und nie gab es ein Irrtum bei Menschen alle 14 Tage, Irrtümer, die offenbar werden, wie viele, die nicht offenbar werden. Aber in der Bibel, was Jesus gesagt hat, stimmt für alle Zeiten, gilt für die ganze Ewigkeit. Ist das nicht schön? Wie gut, dass wir dieses Original haben, sein Wort ist die Wahrheit. Jesus ist das Wort und Jesus ist die Wahrheit. Dann gehen wir auf den fünften Punkt. Da ist eine weitere wunderschöne, übernatürliche Liebe zu erkennen. Aber hier ist irgendetwas im Internet falsch. Doch, nee, ist doch richtig. 1. Johannes 4, Vers 16. Wer möchte das lesen? Ja, bitte.
Und wir haben die Liebe erkannt und geglaubt, die Gott zu uns hat. Gott ist die Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. 1. Johannes 4, Vers 16.
Ganz genau. Ein wunderschöner Vers. Darüber alleine könnte man eine Predigt halten. Wisst ihr, die Bibel hat so viel Inhalte, da bleibt dir die Spucke weg, wenn du das mal ergründest. Da kannst du jedes Wort auf die Goldwaage legen und wenn du diesen Vers verstehst, dann weißt du, dass Gott Liebe ist. Und wer in der Liebe bleibt, also gleich in Gott ist, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Schauen wir uns das mal an. Johannes, der einzig lebende Jünger, schreibt zu einem, er lebt ja bis 95 nach Christus. Und hat er auch noch die Offenbarung geschrieben. Und und dann sagt er, wir, also die Gläubigen, haben die Liebe erkannt und geglaubt, die Gott zu uns hat. Also, dass Gott Liebe zu uns hat, das haben wir erkannt. Viele Menschen sagen, wie hat Gott mich lieb? Aber die Gläubigen haben erkannt, dass Gott uns liebt. Die Ungläubigen erkennen das nicht, dass Gott uns liebt. Und dann wird eine Gleichsetzung gemacht, wie in der Mathematik. Gott ist die Liebe. Gott ist Liebe. So wie Jesus die Wahrheit in Person ist, so ist Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, Liebe. Und dann, also das müssen wir wissen, das müssen wir erkennen. Gott ist Liebe, ist gleich Liebe. Kannst du austauschen. Gott ist Liebe und Liebe ist Gott. Und wer in der Liebe bleibt, also in Gott bleibt, im Glauben bleibt, ihm folgt, an ihn glaubt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Ja, Mensch. Schaut euch das mal an. Wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Wusstet ihr, dass Gott in mir ist? Jetzt habe ich eine Frage. Wer ist in mir? Laut dieser Bibelstelle, wenn ich an Jesus glaube. Wer ist in mir, wenn ich an Jesus glaube? Da steht Gott. Aber wir wissen, dass Gott aus drei Personen besteht. Wer von den drei Personen ist in mir? Der Heilige Geist. Das wird an anderen Bibelstellen offenbart. Das erschließt sich nicht aus dieser Bibelstelle. Ja, zum Beispiel Epheser 1, Vers 13, dass der Geist Gottes, dass wir versiegelt wurden mit dem Heiligen Geist. Wir sind also, der ist in uns eingezogen, als wir gläubig geworden sind. Als ich mich bekehrt habe, ist der Heilige Geist in mir eingezogen und wohnt in mir. Also wenn der Heilige Geist in mir wohnt, wohnt Gott in mir. Das steht hier. Und jetzt nehmen wir die Stelle Epheser 1, Vers 13 und verstehen, wenn Gott, das 1. Johannes 1, 4, Vers 16 auch passt. Wenn Gott in mir lebt, dann weiß ich, es ist der Heilige Geist, weil das sagt nämlich die Stelle aus Epheser 1, Vers 13. Und Gott wohnt in mir. Deswegen will ich nicht mehr mein altes, sündiges Leben leben, weil Gott wohnt in mir. Das ist etwas Wunderschönes. Etwas, was Menschen nicht verstehen können. Ich möchte euch ein Beispiel von einem Bruder erzählen, den ich jahrelang für Christus gewinnen wollte. Und er konnte nicht verstehen, dass Gott Liebe ist. Und dann habe ich ihm gesagt, weißt du, ich kann es deswegen viel mehr verstehen, weil der in mir wohnende Gott, der Heilige Geist, es meiner Seele und meinem Herzen und meinem Geist klar macht. Das kannst du nicht so erklären. Das ist ja so wie, weißt du, erklär mal einem, der keine Ahnung hat, was es heißt, verliebt zu sein, einem Fünfjährigen, was es heißt, verliebt zu sein. Als Fünfjähriger fand ich Mädels ätzend. Ätzend. Ich sag euch, mit 15 hat sich das massiv geändert. Da habe ich gemerkt, ey, Achtung, Andreas, nicht übertreiben. Okay? Versteht ihr? Das verstehst du nicht. Aber jahrelang hat er das nicht verstanden, was es heißt, wenn Gott in uns wohnt und wie, dass Gott uns liebt. Aber später wurde er gläubig. Und ich hatte mit ihm ein wunderbares Gespräch. Und er sagt, jetzt verstehe ich. Das ist wie, wenn ich blind war und auf einmal sehe. Ich konnte es nie verstehen. Mit dem Kopf kannst du die Liebe Gottes nicht verstehen. Das kannst du nur, wenn du an Jesus gläubig geworden bist, dann erklärt dir der Geist Gottes, welch eine Liebe es gewesen ist. Ich habe gestern, ja, bitte? Ja.
Ich glaube, dass das ein, wie gesagt, sicher. Es gibt keine Wahrheit ohne Liebe.
Ja.
Es gibt keine Liebe ohne Wahrheit.
Ja.
Ja. Dieser,
das ist, steht nicht in der Bibel, ist aber zufällig wahr.
Okay. Ja. Kannst du mir das erklären?
Ja. Ja. Ja, was natürlich, das wäre ein Thema für sich. Aber ja, vielleicht wird das jetzt zu weit führen, ja. Natürlich gibt es da eine gute Erklärung, ja. Und das kommt im Bibelkurs übrigens noch vor, ja. Liebe ohne Wahrheit, das geht nicht. Und Wahrheit ohne Liebe geht auch nicht. Das kommt noch vor im Bibelkurs. Lassen wir das mal dann an der Stelle, wann es vorkommt. Ja, liebe Freunde, ich möchte noch eine weitere Stelle lesen, die zeigt, wie liebevoll Gott ist, wie sein Herz ist. Heute ist ja das Thema der Gott der Bibel. Der Gott der Bibel ist ein liebevoller Gott. Ich möchte euch einfach gegenüberstellen, der Gott des Islam, Allah, ist nicht der Gott der Bibel. Das sagt der Koran selbst. Und das sagen alle Gelehrten auch. Und Gott hat keinen Sohn. Der Gott der Bibel hat aber einen Sohn. Das haben wir heute gesehen in der Bibel. Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott der Heilige Geist. Ja? Aber deswegen, wer heute behauptet, und das versuchen viele, Allah gleich Gott, stimmt nicht, weil Allah sagt, er hat keinen Sohn. Gott hat keinen Sohn. Also reden wir von zwei verschiedenen Göttern. Und wir wissen von der Bibel, wenn Gott einen Sohn hat, wer Recht hat, der Islam oder Gott? Weil Gott kann nicht irren. Gott ist die Wahrheit. Jesus ist die Wahrheit. Wer also Allah glaubt, verachtet den Gott der Bibel, weil Gott hat sich ganz anders dargestellt. Und ich will das mal mit den Worten von Professor Dr. Werner Gitt sagen. Er hat es so wunderbar gesagt, als eine Frau sich bekehren wollte in Kasachstan, sie war Muslimin, und dann sagt sie, Mensch, wenn ich mich jetzt zu Jesus bekehre, dann wird doch der Gott, dann wird doch Allah böse auf mich sein, weil ich ihm ja jetzt quasi untreu werde. Und dann hat Professor Dr. Werner Gitt ihr einfach gesagt, so einfach wie er immer sprechen kann, sehr begabt, sagt er, machen Sie sich keine Sorgen. Allah gibt es nicht. Ist eine Erfindung. Und ich könnte das mit der Bibel belegen, dass es Allah nicht gibt. Das ist jetzt nur nicht das Thema. Und dann hat sie gesagt, naja, und hat sich an dem Abend bekehrt, wenn es Allah nicht gibt, dann kann er mir auch nicht böse sein. Ja, liebe Freunde, Gott hat einen Sohn. Und die Hauptstelle im Neuen Testament steht in Johannes 3, Vers 16. Da offenbart sich Gott selbst, dass er einen Sohn hat. Ich will das hier mit der Bibel belegen. Johannes 3, Vers 16. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Eine Frage. Hat Gott einen Sohn? Wer ist der Meinung, dass er das hier gehört hat? Ich lese noch einmal. Dann möchte ich ein Handzeichen wissen, wer das vernommen hat. Damit ihr seht, dass ich das wirklich lese, bitte ich den Ernst, das zu lesen hier. Lest mal diese Stelle hier.
So hat Gott die Welt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat.
Frage, hat Gott einen Sohn? Steht da drin. Und er ist die Wahrheit. Und Gott, Jesus, ist die Wahrheit in Person. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wenn Jesus die Wahrheit ist und von seinem Vater spricht und Gott hier an der Stelle über seinen Sohn spricht, dann haben wir von beiden Seiten die Bestätigung, dass es einen Vater und einen Sohn gibt. Der Vater sagt, ich habe einen Sohn, das lesen wir in Johannes 3, Vers 16. Und an anderen Stellen, die wir auch gelesen haben, da sagt der Sohn, dass es einen Vater gibt, zum Beispiel Matthäus 28, Vers 19. Also von beiden Seiten bestätigt. Ich habe auch was ganz Furchtbares erlebt. Da hat einer mich belogen und hat gesagt, er hätte einen Sohn. Und der wäre krank und deswegen könnte er nicht. Und dann kam ich in die Firma, also war eine wirklich ganz platte Lüge, und habe ich gesagt, ja, der arme Kerl, sein Sohn ist ja krank und so weiter. Was? Wer? Der hat keinen Sohn. Das ist absolut. Hast du das etwa geglaubt? Meine Güte, das erzählt er jedem. Und du bist so blöd und bist drauf reingefallen. Das darf doch nicht wahr sein. Der hatte keinen Sohn. Ja, unglaublich, wo Leute drauf kommen, nicht? So, also hier kann ein Vater bezeugen, er hätte einen Sohn. Das stimmt nicht. Aber der Sohn, der bezeugt, dass er einen Vater hat, und beide sagen es übereinstimmend, und der Sohn ist die Wahrheit in Person. Wir sehen also, Gott der Bibel hat einen Sohn, und der Gott der Bibel hat uns Menschen so lieb, dass er seinen Sohn hingab. Frage, wohin hingab? In den Tod. In den Tod, ans Kreuz auf Golgatha. Das war die Hinrichtungsmethode, die Gott vor Grundlegung der Welt für seinen Sohn bestimmt hat, damit er so dort vor den Toren Jerusalems sein Blut vergießt, damit jeder, der an Jesus glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und ich finde das so ein Liebesbeweis. Wenn jemand mir Gutes tut, dann bin ich gerührt. Wenn jemand mir in der Not hilft, dann weiß ich nicht, wie ich Danke sagen soll. Aber wenn jemand seinen Sohn opfert, dann weiß ich nicht, was ich sagen soll. Das ist die größtmögliche Liebe, die vorstellbar ist in unserem ganzen Fassungsvermögen. Und das hat Gott gemacht. Damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Ja, bitte?
Und ich glaube, dass er gestorben ist, das hat ihm wirklich nicht mal so viel ausgemacht, weil wer Gott war davor, hat er alles gewusst, ne?
Ja.
Wenn er da hingeht, damit er auch sterben, aber ich glaube, was wirklich schlimm war, dass er auch von uns ja die ganzen Sünden übernommen hatte, im Prinzip hat er die Schande auf sich genommen und dann diese Trennung von Gott.
Ja, genau. Richtig, der Zorn Gottes, der ihn getroffen hat. Ja, der Zorn Gottes, der ihn getroffen hat. Gottes Zorn über Sünde wurde ja auf seinen Sohn eingeleitet, der ja zur Sünde gemacht wurde. Er war ja das Opferlamm, auf den die Sünde gelegt wurde. Das war das Schlimmste, was es gab. Und er war getrennt von seinem Vater 3 Stunden lang. In der ganzen Ewigkeit gab es nie eine Trennung zwischen Gott, dem Vater und seinem Sohn, außer am Kreuz für 3 Stunden. Und es wird nie wieder eine Trennung zwischen Gott, dem Vater als auch und dem Gott, dem Sohn geben. Die 3 Stunden am Kreuz waren die einzige Trennung. Ja, bitte? Ja. Ja. Das würde zu weit führen. Er ist dort abgestiegen in den Tod. Er ist ja im Tod gewesen. Ja, genau. Genau. Das würde jetzt ein bisschen zu weit führen, aber ich finde es total super, dass so ein brennendes Interesse ist. Was ist dann passiert und dann, man will es wissen. Ganz, ganz toll. Also ich weiß nur, dass das den Rahmen sprengen würde, aber finde ich ganz wertvolle Gedanken. Ich freue mich sehr, dass ihr heute so aufmerksam alle mitgemacht habt und wir viel miteinander gelernt haben. Also ich werde nur noch ganz kurz die Überschriften durchgehen und dann schließen wir ab, weil wir sind jetzt schon an unsere Zeitgrenze gekommen. Gott ist also dreieinig. So wie ich eine Familie habe, bestehend aus 6 Personen, so ist Gott ein Gott, bestehend aus 3 Personen. Ja? Und im Deutschen Gott, da kann man, ist ein Singularwort, aber im Hebräischen Elohim ist es, da weiß man in der Grammatik, in der Beschreibung, dass das mehrere Personen sind. Das kann man nicht immer ganz in der Sprache formulieren. Ich finde, ich nehme gerne das Beispiel. In Deutsch ist der Hund männlich. In Russisch, Sabaka ist weiblich. Und ich weiß nicht, warum das so ist. Ich bin kein Sprachforscher. Wie das kam, weiß ich nicht. Aber in der Sprache sehen wir, dass die eine Sprache etwas anders darstellt als das andere. Und im Deutschen müssen wir wissen, wenn Gott steht im Schöpfungsbericht, dann sehen wir, es waren 3 Personen, Elohim. Lasst uns Menschen machen, uns ähnlich und nach unserem Bilde. Das heißt also, sie haben miteinander gesprochen. Der richtige biblische Monotheismus ist, dass es einen Gott gibt, aber die bestehen aus Gott, dem Vater, Gott, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Und Gott ist ewig und er ist Geist. Das ist der Grund, warum wir den Vater und den Heiligen Geist nicht sehen können, weil der keinen Körper hat. Aber anders ist es beim Herrn Jesus. Er hat einen Körper und wir werden ihn leibhaftig sehen. Ich freue mich auf diese Begegnung, die noch in der Zukunft liegt. Wir wissen auch, dass er da war, bevor alles Erschaffene da war. Dass er die Ursache war und nicht die Wirkung. Und wir wissen auch, dass es ein Naturgesetz gibt, dass das belegt, dass die Ursache immer größer ist als die Wirkung. Wenn wir so ein unglaublich komplexes Universum haben, so ein riesiges, unbegrenztes Universum, wie unbegrenzt muss Gott sein, der die Ursache ist? Und das Gesetz verstehen wir alle, die Ursache ist größer als die Wirkung. Nehmen wir das mit, wie groß muss Gott sein? Und dann sind wir bei dem Punkt gewesen, Gott ist allgegenwärtig, allmächtig und allwissend. Und hier ist es schon fast witzig, was Gott sagt in Jeremia 23. Oder kann sich jemand so heimlich verbergen, dass ich ihn nicht sehe? Ich finde, Gott hat Humor. Also wenn du abhauen möchtest von dem allsehenden Gott, dann gute Nacht. Dann muss ich deinen Geist in Zweifel ziehen, da stimmt was nicht. Und weil Gott lacht drüber, willst du dich vor mir verstecken? Also ich finde das hier fast ein Witz Gottes, eine Ironie. Oder kann sich jemand so heimlich verbergen, dass ich ihn nicht sehe? Ich finde es echt witzig. Also es gibt viele witzige Stellen in der Bibel. Wenn du also abhauen willst vom allsehenden und allgegenwärtigen und allmächtigen Gott, dann gute Nacht, wird dir nicht gelingen. Dann nehmen wir den 4. und 5. Punkt. Gott ist heilig, gerecht, treu und wahrhaftig. Jetzt haben wir Gott kennengelernt und jetzt verstehen, warum er Sünde bestrafen muss. Er kann nicht sagen, ach, ist egal, ob du jetzt gesündigt hast, ist egal. Bist ein Kölsche Jung, ich lass dich in den Himmel. Sondern Gott ist heilig, der dreimal heilige Gott. Und wir Menschen sind so arrogant und würdigen ihm kaum Respekt, zollen ihm keinen Respekt. Da müssen wir ganz klar umdenken, denn Gott ist heilig. Er ist gerecht, treu und wahrhaftig. Und wenn wir alleine seine Eigenschaften sehen, müssten wir doch innehalten und sagen, was ist das für ein Gott? Da sollten wir wenigstens heute Abend nach Hause fahren und denken, Respekt, ich habe etwas mehr von Gott verstanden. Und dann diese größte Eigenschaft für uns Sünder, dass er liebevoll ist. Dass er, der letzte Punkt, Gott ist liebevoll. Er ist, hat, ja, uns so geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Und alle, die ihn erkannt haben, bei ihnen ist Gott und Gott in ihm. Das heißt also, Menschen, die sich zu Jesus bekehren, da wohnt Gott in unseren Herzen. Das ist ein wunderbarer Trost. Und wenn ich jetzt in diese kommende Woche gehe, mit dem ganzen Chaos, ich weiß, Gott ist bei mir. Was für ein Trost. Ich habe heute gehört von einem Freund, der mir gesagt hat, Andreas, es gibt bald kein AdBlue mehr. Ja, unglaublich. Dann stehen 5 meiner Autos. BASF will es nicht mehr produzieren. Es gibt bald kein AdBlue. Was machen wir, Guido? Wir müssen bunkern. Kannst du mir 1000 Liter besorgen? Wenn du so ein bisschen reinguckst, Christian Lindner sagt, oh, doch nicht, keine Freiheit, doch. So, 2 Wochen vorher war es anders. Ich will euch was sagen. Die Welt ist so kaputt. Jede Woche was Neues. Da kannst du dich nur am Kopf packen und sagen, an was kann ich mich festhalten in dieser Welt? Ich kann euch sagen was. An nichts, außer an einem. Nämlich an Gott selbst. Und wie Gott, wie gut, wenn ich an ihn glaube und ich weiß, er wohnt in mir, dann gehe ich durch diese kaputte Erde und ich weiß, ich komme am Endziel bei ihm an. Auch wenn alles drumherum wankt und Angst macht. Ich muss sagen, dieses AdBlue-Thema hat mich heute umgehauen. Habe ich gedacht, das gibt's gar nicht. Habe ich direkt mit meinem Mitarbeiter gesprochen, wir müssen 1000 Liter hier haben, irgendwo, kaufen. Ja, überlegt mal, wo wir hinkommen. Also wir sind in ganz bewegten Zeiten. Und wie schön ist es, wenn wir in diesen Zeiten Halt haben in Gott und nicht in der Politik und nicht in unserer Weisheit und nicht in unserem Selbstbewusstsein, das morgen nicht mehr da ist, wenn kein AdBlue mehr da ist. Nicht? So, liebe Freunde, wir haben wirklich allen Grund, uns diesen Gott der Bibel mehr, ja, zu widmen, ihn mehr kennenzulernen. Und nächste Woche geht es um ein wunderschönes Thema, nämlich die Erschaffung des Universums und des Lebens. Das wird sehr interessant sein. Wir werden schauen, was Gott selbst sagt, wie es damals passiert ist. Es wird auch sehr wissenschaftlich sein und ich werde einige Wissenschaftler zu Wort kommen lassen, die ganz klar der Evolutionstheorie widersprechen. Die größten Namen sind nämlich dagegen. Das wird uns nur vorenthalten. Das aber zum nächsten Mal. Ja, ich freue mich für jeden, der da war. Schön, dass ihr alle gekommen seid. Vielen Dank für eure Wortbeiträge. Seid wieder so aufgeweckt beim nächsten Mal. Bringt Freunde mit. Und euch allen, die im Internet dabei sind, auch Gottes Segen. Kommt wieder und ladet andere Freunde an. Da geht es nämlich um die Erschaffung der Welt, wie Gott das damals gemacht hat bei der nächsten Woche. Alles Gute. Tschüss.